Die Bibelstellen, die ich heute zitiere, sind aus der Schlachterbibel und der Titel ist einfach und simpel Klagelieder. Die Klagelieder werden oder sind, davon gehen wir aus, von Jeremia verfasst worden. Das bestätigt sich auch im 2. Chronik 35, Vers 25. Einige sagen jedoch, dass es nicht Jeremia war, sondern dass die Klagelieder mehrere Verfasser haben. Das lässt sich aber nicht belegen. Des Weiteren klagt Jeremia selbst persönlich um sein eigenes Leid oder ja um sein Leid in Klagelieder 3, 14 und 52 bis 57, was zeigt, dass er sie auch geschrieben hat. Psalm 137 von David geschrieben. In unserem Gesangsbuch heißt das Lied an den Wassern von Babylon, spricht von der gleichen Zeit. Jeremia schrieb diese Klagelieder oder diese fünf Kapitel, die fünf Klagelieder, nach der Zerstörung Jerusalems. Hier kann man auch Parallelen zu Christus ziehen, der um Jerusalem weinte und beklagte, dass diese Stadt nicht auf ihn hört und ihn auch nicht erkennt. Lied 1, Lied 2 und Lied 4 haben 22 Verse. Und jeder einzelne Vers beginnt mit dem Anfangsbuchstaben des Alphabets. Das heißt, der erste Vers mit dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets, der zweite Vers mit dem zweiten, der dritte mit dem dritten und so weiter. Kapitel 3 oder Lied 3 hat 66 Verse. Und in der Mitte des dritten Kapitels, was auch die Mitte der Klagelieder darstellt, ist eine sehr markante Charaktereigenschaft Gottes beschrieben. Im dritten Lied sind es immer drei Verse, die mit dem ersten Buchstaben beginnen. Das heißt Vers 1, 2 und 3 mit dem ersten Buchstaben, Vers 4, 5 und 6 mit dem zweiten, 7, 8, 9 mit dem dritten und so weiter und so weiter. Im fünften Lied, das fünfte Lied verzichtet auf diese Art von Ordnung. Jetzt eine kurze Zusammenfassung der Klagelieder. Das erste Lied ist die Not Jerusalems. Das zweite Lied, die Schärfe des Gottesgerichtes über Jerusalem. Das dritte Lied ist das Klagen Jeremias, seine Erlebnisse. Das vierte Lied ist das Leiden und die Bedrängnis des Volkes. Und das fünfte Lied, der Wiederaufstieg und die Reue der eigenen Sünde. Die Klagelieder haben sehr, sehr viele Parallelen zur Offenbarung und den anderen Büchern, die Prophezeiungen innehaben. Die Schilderung ist unmissverständlich in den Klageliedern. Man kann nicht dran vorbeilesen, es ist der Tag des Herrn und auch der Zorn Gottes, der sich darin widerspiegelt. Als ich diese Kurzpredigt geschrieben habe, als ich dieses Bibelstudium anfing, wusste ich nicht, was da alles genau drinsteht. Und die Parallelstellen in den anderen Büchern, auch das Lexikon zur Bibel, es ist so viel Schreckliches drin, dass ich diese Kurzpredigt nicht an einem Stück abschreiben können. Wenn man das Bibelstudium intensiv betreibt, und ich bin froh, dass es nur eine Kurzpredigt ist. Es ist erschreckend, was drin steht. Es ist auch ergreifend. Und die Klagelieder, so schrecklich die Schilderungen darin auch sind, sie zeigen das Mitgefühl, und das ist schwer herauszulesen, es ist das Mitgefühl und das Interesse Gottes an seinem Volk. Das vermindert sich auch dann nicht, wenn er selbst es ist, der das Volk aufgrund ihrer Sünde in Bedrängnis bringt. In der Bibel heißt es, er war in allem bedrängt, in denen sie auch bedrängt sind. Das erste Lied. Die Klage hier sind eine gute Beschreibung von der Grundeinstellung, die der Menschen, die auch Gottes. Die Stadt, wo auch Christus gekreuzigt wurde, war groß und stark aufgrund des Segens Gottes. Der Segen, den Ephraim, Manasse und auch Juda bekommen haben, er neigt sich stark dem Ende zu. Alles, was jetzt behandelt wird, ist das Ergebnis, wenn man auf Gottes Warnungen nicht mehr hört. Im ersten Vers wird beschrieben, wie man bei all dem Reichtum, bei all dem Segen, die man hat, doch so plötzlich einsam da sitzt wie eine Witwe, eine Witwe in Versklavung. Das Schlimme daran ist, das Schlimme daran ist, Gott wird jetzt zum Feind. Man kann es nicht glauben oder man kann es nicht verstehen, aber Gott wird jetzt ihr Feind. Sie hat nun keinen Tröster mehr, niemanden mehr. All ihre Liebhaber, alle, auf die sie gebaut hat, es war Sand, der zusammenbricht. Der Eckstein, der verworfen wurde, wird jetzt zum Anstoß. Das Erstaunliche ist, dass all das Leid, was jetzt Jerusalem, Ephraim, Manasse zustößt, das schrecklich Interessante daran ist, dass wirklich keiner in dieser schrecklichen Zeit Mitleid mit ihnen haben wird. Niemand. Wer flieht, wird eingeholt. Keiner kommt mehr zu den Festtagen. Alle Kostbarkeiten werden dafür verwendet, um Brot zu kaufen. Hat man nichts mehr zum Tauschen, wird man zusehen, Brot zu finden für sich und seine Familie. Und jetzt tut Gott etwas. Er hüllt sich in eine Wolke, damit kein Flehen, damit keine Gebete mehr zu ihm durchdringen können. Klagelieder 3, 44. Und jeder, der schon mal in Not war, jeder, der ein Problem hatte, gefastet hat, gebetet hat und von Gott erhört wurde, das ist einer der schönsten Momente im Leben, die man haben kann. Hier herrscht ein Kriegszustand und die einzigste Hoffnung, die man haben kann, ist, dass Gott auf einen hört. Und er hüllt sich hier in eine Wolke, um diese Gebete nicht zu hören. Weder physisches Brot noch das Brot des Lebens sind jetzt noch erreichbar. Und nun lässt Gott sie krank werden. Priester verhungern, Kinder fallen durch Waffen. Die Klagelieder sind so eine extreme Beschreibung im Gegensatz zu den anderen Büchern, was das Leid angeht. Und jetzt freut sich der Feind. Der Feind bekommt jetzt mit, dass das alles Gott bewirkt. Wo ist denn jetzt nur noch dein Gott? Wo ist dein Gott? Das hört man heute schon. Ich kann den Satz nicht mehr hören. Wo ist denn dein Gott? Spott und Hohn sind an erster Tagesstelle. Aber dieser Feind, er versteht sich nicht als Werkzeug Gottes. Gott erhöht ihn. Er gibt ihm die Macht, das stimmt. Sie sind so gnaden- und erbarmungslos, dass Gott am Ende auch mit ihnen ein Hühnchen zu rupfen haben wird. Vor allem mit dem babylonischen System unter assyrischer Führung und auch Edom. Das war das erste Lied. Das zweite Lied. Das zweite Lied beginnt mit dem Zorn Gottes, was uns zeigt, es werden zu Ende der Zeiten geschehen. Zu unserer Zeit jetzt. Jetzt werden alle Wohnungen, wie auch Festungen Jakobs und Judas vernichtet. Jedes Haus zerstört, verbrannt. Sie werden erniedrigt, gedemütigt, zu Boden geworfen. Hier ein kleiner Auszug. Der Herr hat vertilgt und nicht verschont. Er stellt sich mit seiner Rechten wie ein Widersacher hin, ein Feind, und macht alles nieder, alles, was lieblich anzuschauen war. Und jetzt lesen wir in Klagelieder 2. Schlagen Sie bitte auf, Klagelieder 2. Ich habe hier so viele Bibelstellen gar nicht zitiert, weil die Zeit auch fehlt. Klagelieder 2, Vers 6. Er hat seine Hütten verwüstet wie ein Garten. Den Ort seiner Festversammlungen hat er zerstört. Der Herr hat in Zion die Festtage und Sabbate in Vergessenheit gebracht und Könige und Priester verworfen in seinem grimmigen Zorn. Hier wird erwähnt seine Kirche. Zion ist hier erwähnt, seine Kirche. Man hat auf die Warnungen, man hat auf die Posaune nicht mehr gehört. Zion vergisst Feiertage und Sabbate. Das ist das, was der Herr links so oft anspricht. Man hat auf den Sabbat ein Testgebot. Man hört auf, ihn zu halten. Und Gott nimmt einem die Wahrheit weg. Er nimmt sie weg. In Vers 9 wird gesagt, dass weder Unterweisung, also gerechte Führung, oder das Gesetz Gottes bei ihnen ist. Gott ist komplett aus ihrer Mitte weg. Sie haben ihn verdrängt. Auf den Straßen fragen Kinder ihre Eltern, wo es was zu essen gibt. Und dann geben sie ihren Geist auf im Schoß ihrer Mutter. Im 13. Vers heißt es, dein Schaden ist so groß wie das Meer. Wer kann dich noch heilen? Wer kann dir helfen? Und da kommt eine Passage, die man, wenn man schnell liest, auch sie schnell überlesen kann. Und zwar die Einstellung der Feinde, die Einstellung und das Herz von der, die all das bewirken, mit denen sich Gott bemächtigt. Das lesen wir auch zusammen in Klagelieder 2, ab Vers 16. Klagelieder 2, Vers 16. All deine Feinde sperren ihr Maul gegen dich auf. Sie zischen und knirschen mit den Zähnen. Sie sagen, jetzt haben wir es vertilgt. Das ist der Tag, auf den wir hofften. Jetzt haben wir ihn erreicht und gesehen. Vers 17. Der Herr hat's vollbracht, was er sich vorgenommen hat. Er hat seine Worte genau erfüllt, dass er von alters her, schon so lange her, hat er es verkünden lassen. Er hat schonungslos zerstört. Er hat den Feind über dich frohlocken lassen und das Horn deiner Widersacher erhöht. Gott hat das Horn erhöht. Er hat den Feinden die Macht gegeben. Sie werden es nicht verstehen. Es gibt nur einen einzigen mit seiner ganzen Sippschaft, der darauf hofft, der sich darüber freut, und das ist der Satan. Wie gesagt, ich habe so viele Sachen hier weggelassen, die ganzen Schilderungen, aber das, was wir bisher gehört haben, dann fragt man sich, Gott, der liebt, wie kann er sowas bewirken, wie kann er sowas tun? Und wenn man die Klage liest, kann es schnell passieren, oder auch andere Prophezeiungen, dass man sagt, das kann Gott doch nicht tun, Gott straft doch nicht. Und es ist gefährlich, nur darin zu verharren, bei all den Strafen, und nicht zu studieren, woher es kommt. Und das werden wir jetzt schauen. Wir werden schauen, warum Gott so handeln muss. Schlagen Sie bitte mit mir auf, 1. Könige. 1. Könige 9. Die erste Warnung. Nicht die erste, aber einer der Warnungen. 1. Könige 9, angefangen in Vers 6. Wenn ihr euch aber von mir abwendet, ihr und eure Söhne und mein Geboten und meine Satzungen, die ich euch vorgelegt habe, nicht befolgt, sondern hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, Vers 7, so werde ich Israel ausrotten aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe. Und das Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht verwerfen. Und Israel soll zum Sprichwort und zum Spott werden unter allen Völkern. Vers 8, und über Israel und über dieses Haus, so erhaben es sein wird, wird dann jeder, der an ihm vorübergeht, sich entsetzen und spotten und sagen, warum hat der Herr diesem Land und diesem Haus so etwas angetan? Vers 9, dann wird man antworten, weil sie den Herrn, ihren Gott, der ihre Väter aus dem Land Ägypten geführt hat, verlassen haben und sich, das ist jetzt wichtig, an andere Götter schon wieder gehängt und sie angebetet und ihnen gedient haben. Darum hat der Herr all dieses Unheil über sie gebracht. Jetzt könnte man sagen, gut, das kam doch so oft vor. Ist das Grund genug, eine so harte Hand wie in den Klageliedern über ein ganzes Volk und Nation drüber gehen zu lassen? Wenn das nicht ausreicht, dann lesen wir mal in Jeremia. Schlagen Sie bitte auf, Jeremia. Jeremia 18. Ab Vers 6. Kann ich, sagt Gott, kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer? Du Haus Israel, spricht der Herr, siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Einmal rede ich über ein Volk oder ein Königreich, dass ich es ausrotten, verderben und zugrunde richten will. Wenn, Vers 8, aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit umkehrt, dann reut mich auch das Unheil, das ich über sie bringen gedachte. Vers 9. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk oder ein Königreich, dass ich es bauen und pflanzen will. Jetzt geht's um Israel. Wenn es aber das tut, was böse ist in meinen Augen, Gott sieht die Person nämlich nicht an, was böse ist in meinen Augen und auf meine Stimme nicht hört, so reut mich auch das Gute, das ich mir vorgenommen habe, ihn zu tun. Vers 11. Darum sage nun den Männern Judas und den Einwohnern Jerusalem, so spricht der Herr, siehe, ich bereite euch Unheil und ersinne einen Anschlag gegen euch. So kehrt doch bitte um. So kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg, und bessert eure Wege und eure Taten. Aber, Vers 12, sie sagen, daraus wird nichts. Denn nach unserem Ratschlägen wollen wir wandeln und wollen jeder nach der Verstocktheit seines bösen Herzens handeln. Vers 13, darum, so spricht der Herr, frag doch unter den Heiden, wer hat etwas derartiges gehört? Ganz und gar abscheulich hat die Jungfrau Israel gehandelt. Ist das immer noch nicht genug? Da schlagen Sie auf Jeremia 19. Jeremia 19. Fangen wir an in Vers 11. Und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr, der Herrscher, ebenso will ich dieses Volk und diese Stadt zerschlagen, wie man Töpfergeschirr zerschlägt, dass man nicht mehr ganz machen kann und man wird im Tophet begraben, weil es an Raum an Begraben fehlen wird. So viele Leichen, es wird an Raum fehlen, sie zu begraben. Vers 12, so will ich mit diesem Ort und seinen Bewohnern verfahren, spricht der Herr, dass ich diese Stadt zu einem Tophet mache. Hier muss man verstehen, das Wort Tophet, das ist wichtig zu verstehen. Es bedeutet Feuerstätte, Speichel oder Auswurf. Ist etwas eklig, es ist aber so. Ein Ort im Tal Ben Hinnon, falls das jemand was sagt. Hier hat Israel dem Moloch seine eigenen Kinder geopfert. Gott ist der Schöpfer, er haucht Leben ein. Und die opfern irgendwelchen Göttern ihren eigenen Kindern. Das ist dieses Tophet. Lesen wir weiter in Vers 13. Und die Häuser von Jerusalem und die Häuser der Könige Judas sollen so unrein werden, wie die Städte des Tophet, alle Häuser, auf deren Dächern sie dem schon wieder dem ganzen Heer des Himmels geräuchert und fremden Göttern Trankopfer ausgegossen haben. Vers 14. Als aber Jeremia vom Tophet zurückgekehrt war, wohin der Herr ihn gesandt hatte, zu weissagen, da trat er in den Vorhof des Hauses des Herrn und sprach zu dem ganzen Volk. Vers 15. So spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, siehe, ich werde über diese Stadt und über all ihre Städte all dieses Unheil bringen, das ich gegen sie geredet habe, denn sie haben sich hartnäckig geweigert, auf mein Wort zu hören. Nach all den Warnungen. Und es waren noch nicht mal alle Warnungen. Und jetzt noch Daniel, ein Gebet Daniels. Schlagen Sie bitte auf, Daniel 9. Ja, etwas unangenehm, aber das ist die Zukunft. Daniel 9, angefangen in Vers 11. Sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ausgegossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Mose, das habe ich hier gar nicht drin. In Mose hat man schon gewarnt, was passiert, wenn man auf Gott nicht hört. Mir reicht die Zeit dafür nicht. Was als Fluch und Schwur im Gesetz Mose, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und das ist der Hauptgrund, warum all das geschieht. Gegen Gott zu sündigen, sich abzukehren, nicht mehr auf ihn zu hören. Vers 12. Und so hat er sein Wort ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns regierten, ausgesprochen hat, dass er großes Unheil über uns bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen war. Norbert Link hat gesagt, es steht in der Bibel, diese Zeit wird eine Zeit, die hat es so noch nie gegeben. Es steht in den Klageliedern und es sagt Daniel, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich in Jerusalem geschehen ist. Vers 13, genauso wie es am Gesetz Mose geschrieben steht, ist all dies Unheil über uns gekommen. Wir aber suchen das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Vers 14, darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen, wenn der Herr unser Gott, denn der Herr unser Gott, er ist gerecht in all seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Na, immer noch Weihnachten feiern? Das dritte Lied. Das dritte Lied, nachdem man so gebeugt, nachdem man so gedemütigt, erniedrigt und vor allem nachdem man so entkräftet wurde, hat man erkannt, und nicht vergessen, und das ist für mich erstaunlich, man hat nicht vergessen, dass wenn einer barmherzig ist und wenn einer vergibt, dass es Gott ist. In all dem Leid haben sie es nicht vergessen. Bei all dem Gräuel, die man verübt hat, und das Volk weiß es, bei all dem, was sie getan haben und alles, was auf sie jetzt zurückfällt und durch das Leid, das sie gehen müssen, wissen die, Gott hätte das Recht, aufgrund seiner Gerechtigkeit, alles auszurotten. Jeden auszurotten. Und dann sagt man in Klagelieder, das brauchen Sie nicht aufschlagen, Klagelieder 3 kommt, Gottes Gnadenbeweis. Klagelieder 3, Abvers 21. Dies aber will ich meinem Herzen vorhalten. Darum will ich Hoffnung fassen, in all dem Leid Hoffnung fassen. Gnadenbeweis des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Das war ihr Beweis, weil sie noch am Leben waren, dass Gottes Barmherzigkeit noch nicht am Ende war. Für all die Ignoranz, für all die Dummheit, es gilt auch für uns, unser Leben vor der Taufe, für all die Ignoranz, für all die Dummheit ist Christus gestorben. Als Christus gestorben und gekreuzigt wurde, hat er gewusst, dass das kommt, denn er hat es prophezeit durch Jeremia und andere Propheten. Er hat trotz aller Scheußlichkeiten alles auf sich genommen. Und die Familie Gottes hat entschieden, es auf ihren Schultern zu tragen. Und das Erstaunliche ist, jeder, auch in diesem Zeitpunkt, bei all dem, was passiert, jeder, der gewillt ist, jetzt noch zu bereuen, der bekommt von Gott die Chance zu leben. Ich kenne niemanden, ich kenne keine Menschenseele, die so gerne gibt wie Gott. Bei all dem, was hier passiert. Weiter im dritten Lied. Wie ich da am Anfang gesagt habe, genau in der Mitte der Klagelieder, und das ist das dritte Lied, da steht eine Beschreibung Gottes. Und das lesen wir zusammen in Klagelieder 3. Klagelieder 3, ab Vers 31. Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen. Das ist eine Charaktereigenschaft Gottes. Vers 32. Sondern, wenn er betrübt hat, so Erbarm, eine Charaktereigenschaft Gottes. So erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade. Gnade, Charaktereigenschaft Gottes, nach all dem, was passiert ist. Vers 33, und das ist so wichtig zu verstehen. Denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Es geschieht nicht aus Rache, wie Satans Rache. Es geschieht natürlich der Gerechtigkeit wegen, aber vor allem der Liebe willen. Gott hasst den Sünder nicht. Er hasst die Sünde. Mit ihr muss er umgehen, um den Sünder zu retten. Er muss das tun. Es ist paradox. Man muss das verstehen. Sonst erleidet man bei all dem Depression. Das vierte Lied. Im vierten Lied geht's gerade weiter. Die, wo auf Purpur ruhten, sind jetzt froh über Misthaufen. Man kann darüber lachen. Wenn man endlich aufgewachsen ist und spazieren geht und ein Misthaufen ist rechts daneben, entweder macht man einen Bogen oder man läuft schneller. Und da stellt man sich vor, da liegt jemand drin. Aber ich sage Ihnen was, wenn Sie mit Ihrer Familie im Winter unterwegs sind und es ist kalt und Sie wollen die Nacht überlegen, dann legen Sie sich da rein. So ekelhaft ist das. Die Schuld der Tochter meines Volkes, und hier nennt Gott immer noch sie ihr Volk. Die Schuld der Tochter meines Volkes, sie ist größer geworden als die Sünde Sodoms, eine Aussage Gottes. Die durch Waffen sterben, sind glücklicher wie die, wo verhungern. Und richtig widerlich und gottlos ist, dass barmherzige Frauen ihre Kinder kochen. Das ist so ekelhaft. Es hat in den Nachrichten schon gegeben, dass Mütter ihre Kinder umbringen oder dass sie zu Hause eingesperrt werden und verhungern. Ich kann Ihnen hier nicht sagen, ob dieses Kind schon verhungert ist, was schon schrecklich genug ist. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass man es übers Herz bringen muss, sein Kind zu essen. So ekelhaft. Und immer noch den Sonntag heiligen. Gott sagt und nennt in den Klageliedern ein Mitgrund, auch ein großer Grund, warum das Ganze geschieht ist, dass die Propheten, die gerechten Propheten verfolgt und getötet wurden. Und da ist der Kelch voll. Da läuft er über. Die, die von Gott erhöht werden und alles ausführen, die werden auch die Gerechten verfolgen und töten. Und dann kommt noch eine Warnung an uns, an alle. Heute und auch zu dieser Zeit, wenn das alles eintrifft, dass wir uns nicht an dem Leid einer Nation oder eines Einzelnen erfreuen dürfen. Es ist so gefährlich. Am Leid Israels oder an irgendeinem Land, auch wenn es das Land Israel bedroht, sich zu freuen und dafür Gott zu danken. Edom, die heutige Türkei, sie wird sich freuen, wenn Israel fällt. Das wird Gott richten. Denn er nimmt das sehr, sehr persönlich. Das fünfte Lied ist kurz, ganz kurz gefasst in einem kleinen Satz. Hier findet die Reue und die Umkehr Hier findet die Reue und die Umkehr statt. Zu Ende des Liedes. Es ist schwer. Es ist schwer, ein Vater zu sein. Und Vater sein bedeutet, dass man so unendlich viel Vertrauen haben muss in seine Kinder. Wenn man sich aber abwendet, man erzeugt immer Leid. Es entsteht ein Bruch, es entsteht ein Riss. Und da hat Satan Platz reinzugehen. Jetzt hat Gott sogar im Leid eine Lösung. Wenn man bereit ist, wenn man dafür bereit ist, zu bereuen und auf ihn zu hören, auf die Posaune zu hören, auf die Predigerschaft zu hören. Leiden hat einen absehbaren Erfolg. Dank Gott. Dein Reich komme.